der Predigt heute Morgen wird die Furcht des Herrn sein. Und ich möchte für diese Predigt beten. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese erneute Gelegenheit, dass wir dein Wort betrachten, deine Worte betrachten, dass wir das, was du uns hinterlassen hast, was du mit einem hohen Preis bezahlt hast, dass wir das so in unseren Händen halten, deine Worte, dass wir auch heute hineinblicken dürfen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist bewirkst, dass alles, was gut ist, dass alles, was wichtig ist, wirklich sich festsetzt in unserem Herzen, dass du uns mit einem göttlichen Gedächtnis segnest, Herr, dass unser Gedächtnis so gestärkt wird, dass Wichtiges, was von dir kommt, wirklich auch in unserem Gedächtnis bleibt, lebendig bleibt. Begegne du uns, Herr, mir, wenn ich rede und meinen Geschwistern, wenn sie zuhören. Du, Herr, dir gebührt die Ehre und dir gebührt auch die Furcht, über die ich sprechen werde, weil du ein herrlicher, allmächtiger Gott bist. Amen. Wenn ich Adam und Eva sage, so, wann habt ihr im letzten Jahr darüber nachgedacht? Oder an Adam und Eva gedacht? Kann jemand das sagen? Gab es Gelegenheiten? Ja? Ich fand das interessant, dass Uwe gerade heute Morgen mich angesprochen hat und sagt, ja, das ist wie bei Adam und Eva. So, und ich habe gedacht, oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass ein Christ zu mir kommt und Adam und Eva in den Mund nimmt. So, ne? Aber dafür, dass diese beiden Menschen unser Leben und das Leben von vielen Milliarden Menschen massiv beeinflusst haben, denken wir wirklich wenig an sie. Und wenn, denken wir nicht unbedingt viel Nettes über sie. Am intensivsten denken bestimmt viele gebärende Frauen an Eva, wegen der Schmerzen natürlich. Also wenn wir uns daran erinnern, Gott lässt Adam und Eva nach der Schöpfung in einem traumhaften Garten lebendig werden. Alles ist ihnen erlaubt. Sie durften wirklich von all den wunderschönen Bäumen essen und alles Mögliche machen. Nur eins ist ihnen nicht erlaubt. Sie dürfen aus dem Baum der Erkenntnis nicht essen. Und Gott meint das todernst. Mich würde so interessieren, wie hat der Herr ihnen das gesagt? Hat er sie angeguckt und ganz ernst gesagt? Pass auf, nicht daraus essen? Oder hat Gott gedacht, Adam und Eva haben mich so kennengelernt, dass ich nicht mit Nachdruck etwas sagen muss, dass sie vielleicht wirklich mich so ernst nehmen und sagt, Adam und Eva, nicht aus dem Baum des Lebens, also der Erkenntnis essen. Das ist eine spannende Frage eigentlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwas geändert hätte am Ergebnis, wahrscheinlich nicht. Er macht das klar, indem er aber, damit es keine Missverständnisse geben sollten, er macht es klar, dass er den sicheren Tod ankündigt im Falle des Ungehorsams. Es muss doch ernst gewesen sein. Davon hing in dramatischer Weise das Schicksal dieser ersten Menschen ab. Und nicht nur ihr Schicksal, sondern das Schicksal aller ihrer Nachkommen. Und das sind viele Milliarden von Menschen. Der Teufel kommt und macht die Versuchung, aus dem Baum zu essen, sehr spannend. Er entflammt die Neugier des Ehepaares, des Paares, ja. Es wäre auch eine interessante Frage, wie oft ist der Teufel gekommen? Ist er an einem Tag gekommen und gleich Eva dachte, ach ja, das stimmt, das würde ich mal gerne doch probieren. Oder ist der Teufel wiederholt gekommen? Das ist für mich eine total Wäre eine total interessante und spannende Frage. Wie schnell hat er Adam rumgekriegt? Aber die Bibel sagt uns das nicht, leider. Wie kann es sein, dass jemand seine Neugier nicht beherrschen kann? Dass er nicht Nein sagen kann? Auch wenn es ihm bewusst ist, dass das der sichere Tod für ihn bedeutet. Wie kann es sein, dass sie darauf reingefallen sind? Fragen wir uns, ne? Eine für mich plausible Erklärung ist die, dass sie sich vor Gott nicht in ausreichendem Maße gefürchtet haben. Sie haben nicht ganz geglaubt, dass Gott diese Drohung auch vollziehen wird. Und dann wissen wir, es blieb nicht nur bei dem Sündenfall Evas, bei der das Begehren die Furcht in den Schatten gestellt hat. Adam, wenn er Gott mehr gefürchtet hätte als Eva, dann hätte er sagen können, Herr, ich finde es unfassbar, was meine Frau für eine Sünde begangen hat. Da sie nach deinem Wort sowieso dem Tod geweiht ist, bitte nimm noch eine Rippe von mir und schenke mir eine neue Frau, die dich mehr fürchtet als Eva. Das kannst du machen. Ich denke, das hätte Adam sagen können. Denn er hat Gott als wirklich Schöpfer kennengelernt. Er hat es ernst genommen und jetzt merkt er, ja, meine Frau hat so gesündigt. Aber nein, auch bei ihm übertrumpft die Versuchung oder die Feigheit. Wahrscheinlich hat er gedacht, oh, was mache ich, wenn Eva weg ist? Was mache ich ohne? Ja? Oder der Kleinglaube. Ich meine, er hat ja noch mehr Rippen, da hätte Gott wirklich eine andere Frau daraus machen können. Aber die Versuchung übertrumpft die Furcht, die er vor Gott hatte. Und ja, wir wissen, er hatte auch davon gegessen. Nach dem Entfernen des sündigen Menschenpaares aus dem Garten Eden bahnt sich noch eine größere Katastrophe an. Die Bosheit der Menschenkinder, der Nachkommen Adams, wird allmählich auch intensiviert durch den Einfluss der gefallenen Engel abgrundtief. Sie breitet sich unaufhaltsam aus über die ganze Erde. Am Anfang war zu wenig Furcht da. Die Fortsetzung ist, dass über eine sehr lange Zeit und eine dunkle Zeit die Furcht Gottes fast ganz fehlt. Über eine ganz lange Zeit. Mit den Folgen, die wir kennen, dass das Böse sich so verbreitet hat, dass Gott eines Tages gesagt hat, ich kann es nicht mehr ertragen, dass mein Geist in den Menschen für immer bleibt, sondern die Tage des Menschen sollen bei 120 Jahren begrenzt werden, damit sie nicht ununterbrochen das Böse machen. Was ist denn die Furcht des Herrn? Ich habe überlegt und ich bin so zu dem Satz gekommen, es ist eine Fähigkeit, eine Gabe, die Gott seinen Geschöpfen gibt, mit der sie seine Heiligkeit, seine Allmacht und seine Worte begreifen und anerkennen können. Sie spielt eine ganz wichtige Rolle in der Anbetung, mit der wir Gott begegnen. Die Furcht des Herrn wurde ursprünglich auch in den Teufel gelegt, wie auch in alle seine Diener. Sie haben aber diese Furcht einfach verworfen. Ist die Furcht des Herrn für eine Zeit begrenzt? Nein. Denn im Psalm 19,9 steht, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Furcht bewahrt mich davor, Gott zu unterschätzen und beliebig zu handeln. Sie bewirkt, dass ich Gott ernst nehme, dass ich seine Autorität und das, was er sagt, wichtiger nehme als alles andere. Es ist ein Durchdrungensein von der Erkenntnis, dass alles, was ich denke, sage und tue, diesen allmächtigen Gott angeht, in ihm etwas auslöst, sei es im Guten, dass er sich daran freut, sei es im Schlechten, dass ich ihn traurig oder manchmal sogar zornig mache. Ja? Das ist dieses Durchdrungensein davon, dass Gott alles angeht, was ich bin, was ich tue. Gott möchte seine Geschöpfe, die ihm wichtig sind, mit der Furcht des Herrn versehen, damit die Liebe im geschützten Rahmen wachsen und reifen kann. Ein ganz wichtiger Rahmen für die Liebe. Wir können uns lange auf die Liebe beruhen oder immer wieder, wenn wir nicht die Furcht des Herrn haben. Das kann wirklich ausarten. Das kann entgleisen. Hat Jesus, unser Erlöser, der Gott mehr als alle anderen liebt und kennt, etwas damit zu tun? Es gibt eine wunderbare Stelle im Alten Testament, in der der Prophet Jesaja Jesus beschreibt. Schon hier wird deutlich, dass Jesus als Sohn Gottes auch gottesfürchtig ist. Und in Jesaja 11, die Verse 1 bis 3 steht: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Jesaja, der große Prophet, dem Gott so vieles offenbart hat. Das steht über Jesus. Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn haben. Wow. Was hat aber die Furcht des Herrn bei Jesus zu suchen, fragen wir uns. Die Furcht Gottes hat Jesus davor bewahrt, die Liebe Gottes zu verletzen, hat ihm die Kraft gegeben, in all den Aufgaben und Versuchungen die Treue zu halten. Jesus ist Gott, dem Schöpfer sehr nahe, und die Bibel zeigt klar, dass die Furcht des Herrn umso auch ausgeprägter ist, je näher man im Umfeld einer direkten Offenbarung, also im Umfeld Gottes, des Schöpfers ist. Das sehen wir bei fast allen Propheten im Alten Testament, in den Gemeinden des Neuen Testaments, wie auch im Himmel. Sogar die 24 Ältesten, die immer um den Thron Gottes sind, fallen vor Gott nieder. In Offenbarung 4, 9 und 10 steht: Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron. Das heißt, im Himmel, denke ich, wird es uns leichter fallen, die Furcht des Herrn als ständige Begleiter zu haben. Denn wir werden wirklich alles sehen. Jetzt können wir uns was vormachen, jetzt können wir was verdrängen, jetzt können wir einfach mal so tun, als ob. Aber da werden wir in seinem Reich sein. Dann werden wir alles sehen. Dann kennen wir die alte Welt, in der wir jetzt gelebt haben, und sehen die neue Welt. Und an einer anderen Stelle steht, dass heilig selbst auf den Glocken der Pferden stehen wird und auf allen Gefäßen und so weiter. Das heißt, alles im Reich Gottes wird uns vermitteln, das Gefühl, dass Gott so herrlich und allmächtig ist. Und wir werden ihn, glaube ich, viel automatischer. Wir werden diese Furcht Gottes viel automatischer haben. Wir werden wahrscheinlich gar nicht lange darüber nachdenken. Wir werden leben, Tag für Tag damit. Auf der anderen Seite redet die Bibel von der Befreiung von der Furcht, weil Christus der Befreier ist. Auf der anderen Seite betont sie aber auch die einzig richtige Furcht, die Furcht vor Gott oder mit einem anderen Begriff die Ehrfurcht. Wir müssen eindeutig zwischen dieser wichtigen Furcht, Ehrfurcht und der Angst unterscheiden. Angst ist krankmachend, oft undefiniert, unkontrollierbar. Die Furcht des Herrn ist klar für uns nicht schädlich, sondern aufbauend. Vielleicht ein paar Stichworte zum Verhältnis Liebe-Furcht. Viele Christen befassen sich wenig mit dem Thema Furcht des Herrn. Man könnte sagen, es ist eigentlich ein unbeliebtes Thema. Nicht wenige meinen, im Neuen Testament habe die Liebe die Furcht des Herrn ganz verdrängt. Auf den ersten Blick legen uns zwei Bibelstellen, die ich lesen werde, das nahe. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und im 1. Johannes 4, 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Vollendet in der Liebe. Wow, das ist vielleicht ein Zustand. Das ist aber nur auf den ersten Blick so. Derselbe Paulus, der den Vers 15 des Römerbriefes geschrieben hat, ruft allerdings an anderer Stelle die Christen dazu auf, ihre Heiligung in der Furcht Gottes zu vollenden. In 2. Korinther 7, 1. Wir sehen das auch, wenn wir uns genau die erste Gemeinde ansehen. Die Furcht des Herrn charakterisiert neben Liebe und Kraft den Zustand dieser Gemeinde. In der Apostelgeschichte 2, 43 steht, es kann aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und im Vers 46, und sie brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Dass in jede Seele die Furcht des Herrn war, hat nicht verhindert, dass sie in der Gemeinschaft gejubelt haben. Es muss also eine Furcht oder Ehrfurcht geben, die mit der Liebe zusammenpasst, die Liebe sogar vermehrt. Die biblische Furcht des Herrn nimmt einem Christen nicht den Frieden, sondern vermehrt ihn. Die Aufforderung, Gott zu fürchten, steht also nicht im Gegensatz zur Liebe zu Gott. Welchen Platz nimmt die Furcht des Herrn in der Beziehung zu Gott ein? Wenn man in der Bibel nach Ursachen für Sünde im Volk Gottes sucht, stellt sich heraus, dass oft das Fehlen, der Mangel oder das Verlassen der Furcht Gottes schuld daran ist. Gott hat das erkannt und wiederholt darüber geklagt. Nicht nur, dass die von ihm gewünschte Liebe kaum vorhanden war, auch die Furcht des Herrn hielt sich nicht lange. Im Jesaja 29, 13, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Also der Mensch lag kraftlos und hoffnungslos am Boden, unfähig im Bund Gottes zu leben. Davon zeugt das Alte Testament unwahrscheinlich viel. Weil er seinen Kindern aber das ewige Leben schenken und nicht nur schenken, sondern auch erhalten möchte, hat er beschlossen, ihnen massive göttliche Hilfe durch den Heiligen Geist zu geben. Gott hat sich vorgenommen, diesen Missstand in wunderbare Weise aufzuheben, indem er uns in Jesus zu einer neuen Kreatur gemacht hat. Er hat seine Liebe und die Furcht des Herrn in unsere Herzen ausgegossen, die uns für immer bei ihm festhalten sollten. Dass er das machen wird, hat er schon durch den Propheten Jeremia angekündigt. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen und nicht von ihnen ablassen, und ich will nicht von ihnen ablassen, ihnen wohl zu tun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Hören wir uns mal das an. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Warum steht es hier nicht nur? Und ich will in ihr Herz meine Liebe, ja, geben, dass sie nicht von mir weichen. Weil Liebe und Furcht nicht nur keine Gegensätze sind, sondern weil sie beide unbedingt notwendig sind, um wirklich in der Ewigkeit Gott treu zu bleiben und bei ihm zu bleiben und in seinem Willen zu bleiben. Die Furcht des Herrn ist neben der Liebe ein absoluter Bestandteil einer echten Beziehung zu Gott. Man könnte sagen, ein Markenzeichen einer tiefen Beziehung zu Gott. Unser Anker in Gott ist durch den Heiligen Geist ganz fest gesichert, haben wir gesungen. Beides wird uns von Gott geschenkt und wir sollen beides hochhalten und immer wieder dafür beten. Bei allen wichtigen Personen, von denen uns in der Bibel berichtet wird, begegnet uns als Gemeinsamkeit die Furcht des Herrn. Angefangen mit dem Sohn Gottes, Jesus. Paulus sagt zum Beispiel der Gemeinde in Philippi: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und was ist, wenn die Furcht des Herrn fehlt? Es gibt viel Destruktives in uns und um uns herum, was uns gefährden könnte, wenn wir diese Furcht verlassen. Denken wir nur an den Stolz, der bekanntlich von Gott als etwas sehr Giftiges für die menschliche Seele genannt wird. Der Stolz kommt vor dem Fall. Wie dankbar bin ich Gott, dass er uns als Wächter die Furcht gibt, die den Stolz im Zaum hält und uns demütig hält. Die Missachtung dieses Wächters hat einen hohen Preis. In den Sprüchen 1, 28 und 29 steht: Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Darum, da sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Die Furcht wird heute wenig gelehrt. Ihr Wert gilt als antiquarisch. Der Mensch wird als das Maß aller Dinge angepriesen. Ehrfurcht wird nur von einigen einigermaßen respektiert, aber vielfach verkannt. Wir brauchen dabei aber so eine gründliche Umkehr, damit wieder Segen fließen kann. Sei es im Persönlichen, sei es gemeindlich gesehen. Im Zeitalter der Computer, wo viele Aufgaben zack, zack, schnell erledigt werden, sollen aber auch wir wo viele Aufgaben schnell erledigt werden sollen, haben auch wir Christen unsere Mechanismen, durch die wir die Furcht Gottes klein halten und sie minimieren. Wenn sie sich melden oder wenn sie sich meldet, verdrängen wir sie. In der Computersprache: Wir löschen schnell die Meldung. In Apostelgeschichte 9, 31 wird in drei Sätzen beschrieben, was die Urgemeinde charakterisierte. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Ihr Lieben, das ist vielleicht eine Beschreibung, die zum Träumen einlädt. Ja? Diesen Zustand wünsche ich mir auch von Herzen für die Christusgemeinde in Lauenburg. Ich lese noch einmal. Das ist idyllisch. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Wie schön, wie schön. Es ist ein starker Zusammenhang zwischen der Furcht des Herrn und Wachstum. Christen sündigen weniger, tun Buße intensiver, erleben mehr mit Gott, weil er ein sensibler Gott ist, der sich auch deutlich zurückziehen kann. Wenn wir nicht die richtige Herzenshaltung haben, sei es auf persönlicher oder gemeindlicher Ebene. Wisst ihr, wir haben gerade in der westlichen Welt mit einem Phänomen zu tun, dass die Christen sich ganz oft einen eigenen, individuellen Gott zusammenbasteln. Das kommt daher, dass wir manche Aussagen der Bibel beachten und ernst nehmen, je nachdem, wie wir gestrickt sind, andere so behandeln, als wenn sie nichts mit uns zu tun haben. Wir entscheiden also, was aus Gottes Wort Gültigkeit hat und was nicht. Und diese Haltung, dieses Entscheiden, ach, naja, das hier überspringe ich mal, das, was der Prediger da gesagt hat, naja, und so. Also diese Haltung kommt aus einem Mangel aus Furcht. Eigentlich. Wenn man wirklich guckt, was die Wurzel dafür ist. Und führt zu dem Zustand, den wir im Lande kennen. Viel Schwäche, viel Kraft Gottes sichtbar, wenig richtig umhauende Lebensveränderungen, viel Zweifel, viele Streitereien und viel Kleinkariertheit. Auf der anderen Seite steht der Segen der natürlichen Furcht des Herrn. An diesem Punkt möchte ich am liebsten einige Verse lesen, die gleichzeitig Zusagen sind für all die, die wie Jesus Wohlgefallen an der Furcht des Herrn finden. Diese Stellen zeigen in unnachahmlicher Weise, welcher Segen in der Ehrfurcht vor dem Herrn liegt. Ich lese sie einfach hintereinander, ohne die Versangaben zu sagen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sie macht alle klug, die sie üben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Stricke des Todes. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden gekürzt. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Im Johannes 8, Vers 29 steht, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Das hat Jesus gesagt. Er hat mich nicht alleine gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Ja, er hat mich nie alleine gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Ich habe bei mir im Laufe der 20 Jahren, seitdem ich Christ bin, festgestellt und habe das auch im Leben vieler anderen Christen festgestellt. Nur wenn man ganz natürlich und willentlich in der Furcht des Herrn lebt, kann man hoffen, näher an dem, was Jesus gesagt hat, zu leben, alle Zeit das ihm Wohlgefällige tun. Oh, wenn wir das alles bejahen und umsetzen wollen würden, wie viel Segen könnten wir erwarten? Wenn unsere Kinder bei uns die Furcht Gottes sehen und kennenlernen, wenn sie miterleben, was mit Gott möglich ist, dann haben wir etwas in sie gesät, was Bestand hat. was Festigkeit gibt, worauf sie immer wieder im Laufe ihres Lebens zurückgreifen können. Und jetzt vielleicht zum Schluss ein kleiner Appell an euch. Im Psalm 86, 11 steht: Herr, zeige mir den Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und ich sage, lasst uns beten, Herr, schenkt uns heilige, reine Furcht des Herrn. Lass sie uns für immer begleiten. Lass uns die falsche Furcht erkennen. Gib, dass wir in rechter Weise damit umgehen. Verdränge die Furcht des Herrn nicht. Dass sie eine heilige Gabe ist, die dir zum Besten dient. Ein treuer Begleiter und Berater in verschiedensten Situationen. Und lass uns natürlich mit der Furcht des Herrn umgehen und uns nichts vormachen. Die Furcht des Herrn wird mit der Wiederkunft Jesu nicht aufhören. Sie wird im ewigen Reich Gottes allgegenwärtig sein, habe ich schon mal erwähnt, weil die Herrlichkeit und Allmacht Gottes nichts Unklares mehr, sondern klare Gewissheit sein wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist die Ehrfurcht vor einem lebendigen, liebenden, heiligen und gerechten Gott. Amen. Lieber Herr, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, dass du hier offene Herzen hast. Dass du hier Menschen hast, die auf dich schauen, die ihr Vertrauen auf dich gesetzt haben und auf dich setzen und von dir großartiges erwarten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister segnest, dass du sie in allem, was sie denken, reden und tun, segnest. Heute und in der kommenden Woche geh du mit ihnen. Ich bitte dich für den Wohl ihrer Seele, Herr. Ich bitte dich für Stärkung, Herr. Ich bitte dich dafür, dass du auch körperliche Gebrechen heilst und linderst. Dass dein Heiliger Geist sie berührt, Herr, sie durchdringt. Und dass sie Linderung und Heilung erfahren, auch am Körper, Herr. Auch, dass Depressionen oder Bedrücktheit verschwindet im Namen Jesu. Darum bitte ich dich, lieber Herr. Lass jeden Einzelnen spüren, Herr, heute und in der Woche, die kommt, dass wir einen großen Gott haben, dass er bei uns ist und dass das spürbar ist, dass das Folgen hat, dass das greifbar ist. Darum bitte ich dich, lieber Herr, und ich möchte meine Geschwister segnen mit dem Segen, den du uns gelehrt hast. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche.